Die Radio Wissen. Hörsaal.
Katrin Ohlendorf ist hier. Hallo und schönen Abend euch. Vielleicht habt ihr ja heute, obwohl Samstag ist, keine Lust auszugehen, sondern wollt es euch lieber mit einem Film auf der Couch bequem machen. Mit einem Thriller vielleicht, einem Liebesfilm, einem Drama. Ich kann nur sagen, passt auf. Das könnte nämlich Nebenwirkungen haben. Und zwar auf eure politischen Einstellungen. Die könnten verändert werden. Das jedenfalls sagen Medienwissenschaftler. Und das ist unser Thema heute im Hörsaal. Es geht um das sogenannte Simpsons-Experiment. Wie immer erstmal eine kleine Vorschau auf die Sendung in einer Minute.
Es geht um die Frage, inwiefern Angebote der Massenmedien, die auf den ersten Blick nur sehr wenig mit Politik zu tun haben, dennoch einen Einfluss darauf haben, was die Rezipientinnen und Rezipienten über Politik denken und letztlich auch, wie sie politisch handeln.
Carsten Wünsch, Professor für Kommunikationswissenschaften, untersucht, wie Medien auf uns wirken.
Die Simpsons sind für meinen Forschungsbereich und die Fragestellung, die ich untersuche, regelrecht prototypisch geeignet.
Ach Quatsch, das glaube ich nicht.
Das, was wir tagtäglich immer wieder im Fernsehen sehen, beispielsweise Gewalt und Verbrechen oder die vielen Ärzte aus Arzt sehen, wird bei den Menschen, die sehr viel fernsehen, sukzessive auch Bestandteil ihres Weltbildes.
Glaube ich nicht!
Die Befunde sprechen also dafür, dass die fiktionalen Themen in diesen Simpsons-Folgen die Maßstäbe verändert haben, mit der die Untersuchungsteilnehmer die Bundesregierung beurteilen.
Juhu!
Tja, ist das jetzt tatsächlich so, dass die Simpsons oder die Schmonzette, die ihr eben gerade runtergeladen habt, eure Bewertungsmaßstäbe fürs Politische verändern? Irgendwie ist das ja ganz plausibel, dass all die Serien, Filme und so, die wir sehen, nicht ganz spurlos an uns vorübergehen. Nur wirklich bewiesen ist das eben nicht. Oder war es nicht, kann man jetzt sagen. Carsten Wünsch ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Bamberg. Besonders interessiert er sich für Rezeptions- und Wirkungsforschung. Und da hat es ihm vor allem die Unterhaltung angetan. Mithilfe der Serie Die Simpsons, kennen wir ja alle, untersucht er, wie fiktionale, also erfundene Medieninhalte sich eben auf unsere politische Meinung auswirken. Welche Untersuchungen er dafür schon gemacht hat und was die ergeben haben, das hören wir jetzt gleich im Vortrag. Ich habe euch nämlich seine Antrittsvorlesung in Bamberg vom 3. Juli 2014 mitgebracht und in der hat er das alles erklärt. Bevor wir uns aber all diese Details anhören, werfen wir erstmal einen Blick in sein Labor. Wir wollten nämlich ganz genau wissen, wie Medienwirkungsforscher überhaupt arbeiten. Und dafür haben wir unseren Reporter Markus Köpnick losgeschickt, als Proband bei einem von Wünschs Experimenten einfach mal mitzumachen. Und wir haben ihm vorher nicht verraten, dass es um politische Meinung geht. Er wusste also vorher nur ganz genauso viel wie diese 10 Studenten, die auch Versuchskaninchen, sage ich mal, waren. Nämlich, dass es irgendwie um die Wahrnehmung von Serienfiguren geht.
Hallo!
Wir beginnen nun mit dem ersten Teil der Untersuchung. Ihr dürft euch jetzt eine Folge der Simpsons ansehen.
Schon nach ein paar Sekunden habe ich nicht mehr das Gefühl, in einem abgedunkelten Seminarraum zu sitzen, sondern in einem modernen Heimkino. Okay, die Stühle sind etwas unbequem und das Popcorn fehlt, aber die Studenten und ich können hier trotzdem ganz entspannt Video schauen.
Alles ist in bester Ordnung, solange ich genug Bier im Kühlschrank habe.
Um Entspannung geht's allerdings nicht, sondern um Wissenschaft.
Also die Simpsons sind für meinen Forschungsbereich und die Fragestellung, die ich untersuche, regelrecht prototypisch geeignet.
Carsten Wünsch, Professor für Kommunikationswissenschaft in Bamberg, untersucht, wie wir Medien wahrnehmen und wie sie auf uns wirken. Er hat das Experiment entwickelt, an dem ich gerade teilnehme. Die gelbe Chaosfamilie aus Springfield passte ihm dabei perfekt ins Konzept.
Was mich wirklich interessiert und seit Jahren beschäftigt, ist die Frage, inwiefern fiktionale Medieninhalte, erdachte Geschichten, dazu führen, dass bei den Rezipienten auch etwas mit verändert wird, beeinflusst wird, was sie über die, ich sag's mal, echte Welt wissen oder meinen zu wissen. Und da eignen sich Simpsons insofern perfekt, weil man zumindest auf dem ersten Blick nicht viel diskutieren muss, dass das wirklich Fiktion ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite beinhalten sie, wie eigentlich alle fiktionalen Angebote, auch eine ganze Menge Bezüge zu unserer realen Welt.
Wie in der Folge, die wir Probanden gerade sehen. Bären machen sich in Springfield breit und weil Homer und Co. für die Bekämpfung der wilden Tiere keine extra Steuer zahlen wollen, findet der Bürgermeister schnell die Schuldigen für die Misere. Zu viele illegale Einwanderer, die der Kommune auf der Tasche liegen und möglichst bald ausgewiesen werden sollen. Eine Idee, die natürlich auch das Umfeld von Homer Simpson betrifft.
Mr. Simpson, es wird dich erstaunen zu erfahren, dass ich auch ein Immigrant bin.
Du? Ach Quatsch, das glaube ich nicht.
Apu gehört der 24-Stunden-Shop bei den Simpsons um die Ecke. Am Ende darf er natürlich bleiben. Im Seminarraum geht es jetzt weiter mit einer Art Gehirnjogging. Der Versuchsleiter präsentiert uns Sätze, denen wir zustimmen oder die wir ablehnen sollen. Gleich mehrere Kameras beobachten uns dabei von den Wänden herab. Der Satz, politisch Verfolgte erhalten in Deutschland Asyl, wird genauso abgefragt wie die Aussage, ich kenne Frauen, die gerne mit einem Hausmann verheiratet wären. Wünsch erklärt mir später, dass er damit messen will, wie schnell unser Gehirn nach der Simpsons-Folge auf das Themenfeld Migration zugreifen kann.
Bei Personen, bei denen das Thema leichter verfügbar ist, weil sie den Film gerade gesehen haben, sollte das etwas schneller funktionieren. Das sind Bereich 10, 20 Millisekunden. Das ist wirklich ein sehr kleiner Bereich.
Anhand der Videoaufnahmen messen die Forscher unsere Reaktionszeit und vergleichen später die Werte. Jetzt verteilt eine studentische Hilfskraft im Seminarraum erstmal Klemmbretter und Stifte.
Als nächstes werdet ihr einen Fragebogen erhalten. Wir bitten euch, den vollständig auszufüllen. Viel Spaß beim Fragebogen ausfüllen.
So, los geht's. Bevor ich anfange zu schreiben, halte ich eine Kennziffer in die Videokamera. Danach wühle ich mich durch 6 Seiten Papier und kreuze an, wie stark mich die Figuren aus der Simpsons-Folge emotional berührt haben, ob die Inhalte was mit meinem Alltag zu tun haben und schätze grob, wie viel Prozent der Deutschen Sport treiben oder Hausfrauen sind. Außerdem muss ich der Bundesregierung Schulnoten für ihre Arbeit geben. Es geht um die Gleichstellung von Frau und Mann, um die Energiewende und um, klar, Migrationspolitik. Das ist alles ganz schön verwirrend zwischendrin. Am Ende kann ich noch meine Vermutung notieren, was das ganze Experiment eigentlich zum Ziel hat. Ich sollte für das Thema Migration sensibilisiert werden, schreibe ich und gebe meinen Fragebogen ab. So ganz daneben liege ich damit nicht. Professor Wünsch geht es in dem Versuch allerdings nicht um Migration im Speziellen, sondern im Kern darum, wie stark Themen generell in den Köpfen der Probanden aktiviert werden können.
Sie haben jetzt eine Folge gesehen, wo es um die Migrationsproblematik ging. Wir haben noch eine zweite Gruppe, wo es um ein anderes Thema geht. Dort geht es um Gleichberechtigung von Mann und Frau, Aufgabenverteilung innerhalb der Familie. Um dann im Vergleich dieser beiden Gruppen sozusagen auch deutliche Indizien, wenn nicht sogar einen Beweis dafür zu haben, dass tatsächlich diese Folge, die Leute gesehen haben, ursächlich dafür war, dass sich unser Bild über die Realität verändert hat.
Das Experiment, an dem ich teilgenommen habe, war eine Wiederholungsstudie, verrät mir Carsten Wünsch hinterher. Die Daten meiner Testgruppe sollen belegen, dass die Ergebnisse aus der ersten Testreihe auch Bestand haben. Damals haben sich Studenten mehrere Simpsons-Folgen zum Thema Umweltschutz angesehen. Dabei konnte Wünsch eindeutig einen Effekt erkennen, den die Kommunikationswissenschaft als politisches Priming bezeichnet.
Wenn ich jemanden frage, wie er einen politischen Akteur, beispielsweise eine Partei, die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin, bewertet, dann wird auf verschiedene Informationen zurückgreifen, die er aus seinem Gedächtnis abgreift. Was durch die Simpsons-Folgen passiert, was wir vermuten, was passiert ist in den Köpfen der Leute. Wir haben nur die Ergebnisse gesehen, das ist jetzt die Interpretation dahinter. Dass dadurch, dass sie mehrere Folgen zur Umweltproblematik gesehen haben, sie in dem Moment, wenn man sie fragt, was haltet ihr von den Leistungen der Bundesregierung, sie mit einer größeren Wahrscheinlichkeit und schneller auch darüber nachdenken, wie ist denn die Leistung der Bundesregierung im Bereich Umwelt gewesen. Mit politischem Priming ist gemeint, dass Medien entweder durch die Themen ihrer fiktionalen Inhalte oder noch viel mehr durch politische Berichterstattung bestimmte Themen in den Köpfen der Leute präsenter machen, leichter abrufbar. Sie fallen ihnen früher ein, der Bewertungsmaßstab wird verändert.
Die Kommunikationswissenschaft hat sich in Sachen Priming bisher vor allem auf non-fiktionale Medieninhalte konzentriert, also untersucht, wie genau uns etwa Nachrichten oder Reportagen politisch beeinflussen. Carsten Wünsch lenkt jetzt mit seiner Forschung den Fokus auf das Fiktionale. Cartoons, Hollywood-Blockbuster und Romane, sie könnten bald genauso viel Aufmerksamkeit von Politikern bekommen wie Nachrichtensendungen.
Das war ein Einblick in Carsten Wünschs Labor von Markus Köpnick. Und jetzt gibt's wie versprochen alle Details von Carsten Wünsch persönlich.
Vom Politischen im Unpolitischen über die Wirkung fiktionaler Medienangebote auf politische Vorstellung des Publikums. Unter diesem Titel möchte ich Ihnen in den folgenden ca. 45 Minuten einen kleinen, durchaus auch beispielhaften Einblick geben in die Fragen und Forschungsarbeiten, mit denen ich mich so umtreibe oder die mich umtreiben. Es geht also um die Frage, inwiefern Angebote der Massenmedien, die auf den ersten Blick nur sehr wenig mit Politik zu tun haben, dennoch einen Einfluss darauf haben, was die Rezipientinnen und Rezipienten über Politik denken
was für Vorstellungen von Politik sie haben, welche Einstellungen sie entwickeln und letztlich auch, wie sie politisch handeln. Um an dieser Stelle Missverständnissen vorzubeugen, sollte ich noch sagen, was ich hier in diesem Zusammenhang unter Politik oder genauer gesagt unter politischen Vorstellungen des Publikums verstehe. Und zwar lege ich hierbei einen explizit breiten Politikbegriff, ein breites Politikverständnis zugrunde, das sowohl institutionalisierte Politik als auch Bezüge auf gesellschaftliche Problemlagen umfasst. Daher gehören für mich zu diesen politischen Vorstellungen sowohl Wissen über als auch Einstellungen zu politischen Akteuren, also beispielsweise Parteien, zum politischen System wie der demokratischen Grundordnung in unserem Land. Aber genauso auch die Einschätzung, was denn die aktuellen Probleme in unserem Land sind, die durch die Gesellschaft, durch die Politik zu bearbeiten und zu lösen sind. Oder auch die Haltung zu ganz konkreten Lösungsvorschlägen für diese Probleme. Die Kommunikationswissenschaft befasst sich mit einem wirklich großen Repertoire an Theorien mit der Frage, welche Rolle die Massenmedien bei der Herausbildung dieser politischen Vorstellungen spielen. Auch wenn ich heute den Fokus auf individuelle politische Wirkung der Medien lege, also welchen Beitrag leisten die Massenmedien für die Vorstellung der einzelnen Rezipientinnen und Rezipienten, befassen sich die meisten Theorien sehr umfassend, sowohl auf dieser Individualebene als auch auf einer Makroebene, also einer gesellschaftlichen Ebene, mit der Rolle der Medien in einer freien, demokratischen Gesellschaft, in der freie Massenmedien eine ganz zentrale Rolle innehaben und Funktion übernehmen. Und ich denke, aus der Auseinandersetzung mit diesen Fragen, der Rolle der Massenmedien in unserer Gesellschaft, speist sich auch ein bedeutender Teil der Legitimation unseres Faches. Die oft unausgesprochene Vorstellung dahinter ist, dass unsere Erkenntnisse auch ganz praktisch helfen können, Prozesse der Meinungsbildung in unserer Gesellschaft zu optimieren und Manipulation und Dysfunktion zu verhindern oder zu minimieren. Was ich damit sagen will: Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der politischen Meinungsbildungsfunktion der Medien stellt einen wichtigen Bestandteil unseres Faches, unseres Fachgegenstandes dar. Und daher verwundert es natürlich letztlich auch nicht, dass uns eine beachtliche Anzahl an Theorien über diesen Gegenstand vorliegen. Ich will kurz die prominentesten aufzählen und nur ganz kurz umreißen. Da wäre der Agenda-Setting-Ansatz, der beschreibt, wie die Thematisierung gesellschaftlicher Probleme und Themen in den Medien dazu führt, dass diese Themen auch vom Publikum, der Gesellschaft oder auch der Politik als wichtig und relevant eingeschätzt werden. Die Wissenskluft-These befasst sich mit der Frage, wie die Massenmedien daran beteiligt sind, das Wissen, auch politisches und tagesaktuelles Wissen, aber nicht nur, in die Gesellschaft und in die Individuen bzw. zu den Individuen zu vermitteln, welchen Anteil sie dabei spielen und welchen Wegen das funktioniert. Die Theorie der Schweigespirale versucht zu erklären, wie öffentliche Meinung unter maßgeblicher Beteiligung der Massenmedien entsteht und sich auch wandelt. Und letztlich die Theorie der Videomalaise, die möchte ich als letztes nennen, die der Frage nachgeht, inwiefern Medien mit ihren oft auch negativen Berichten, Berichterstattung über Politik mit für eine Politikverdrossenheit in unserer Gesellschaft verantwortlich sind. Alle vier genannten Theorien, und diese Liste ließe sich wirklich fortsetzen, das mache ich aber heute nicht, wie Medien und Medienberichterstattung Anteil daran haben, was wir über Politik wissen oder nicht wissen, was wir von Politik halten und wie wir politisch handeln. Gemein ist all diesen Theorien, dass sie sich auf Seiten der Medien, deren journalistischen, politikbezogenen Inhalte, deren politische Berichterstattung anschauen. Das heißt, sie gehen von einer, ich nenne es mal, einsinnigen Medienwirkung aus. Wenn es uns also interessiert, was seitens der Medien Einfluss auf die Vorstellung des Publikums von politischer Realität hat, dann müssen wir uns die Medieninhalte anschauen, die genau das zum Gegenstand haben, nämlich die Beschreibung politischer Realität. Und das ist die politische Berichterstattung. Ich möchte dieses Modell auch gar nicht grundsätzlich in Frage stellen. Ganz sicher ist es so, dass journalistische, politische Medieninhalte eine ganz essentielle Rolle, wenn nicht gar die Rolle, bei der politischen Meinungsbildung in der Öffentlichkeit spielen. Ich möchte diesem Modell aber ein weiteres zur Seite stellen, auf dessen Basis ich Sie dann in mehreren Argumentationsschritten heute überzeugen möchte, dass auch unterhaltende, fiktionale Medieninhalte, also solche, die letztlich gar keinen Anspruch darauf erheben, politische Realität zu beschreiben, auch Grundlage für politische Urteile und Meinungsbildung sein können. schauen wir uns dazu einmal an, wie Individuen im Alltag Urteile fällen oder sich eine Meinung bilden. Mit Alltag meine ich vor allen Dingen solche Situationen, die wir, glaube ich, alle kennen, in denen wir über ein Sachverhalt ein Urteil fällen müssen, beispielsweise auch zu einer politischen oder gesellschaftlichen Frage, und uns dabei sowohl die Motivation, das vielleicht hier seltener in dieser Runde, aber auch vor allem die Gelegenheit, die Zeit fehlt, dies auf Basis eines rationalen, intensiven, elaborierten Abwägens aller potenziell zur Verfügung stehenden oder recherchierbaren Informationen zu tun. Die Psychologie, genauer die Sozialpsychologie, hat sich mit dieser Art Urteilsbildung befasst und beschreibt sie als soziale Urteilsbildung. Für die Kommunikationswissenschaft und für die Beschreibung von Medienwirkung hat der US-amerikanische Kollege Schramm diese sozialpsychologischen Erkenntnisse für unser Fach fruchtbar gemacht. Und lassen Sie mich die wesentlichen Züge seiner Argumentation vorstellen. Erste Annahme dabei ist, die Urteilsbildung erfolgt im Alltag, vor allem wenn es unter Zeitdruck passiert und es nicht um Leben und Tod geht und dementsprechend nicht eine sehr große Motivation besteht, nach dem Heuristik- oder auch Suffizienzprinzip. Dieses Prinzip beschreibt, wie ein Individuum auf Informationen zurückgreift, um ein Urteil zu bilden. Und zwar wird es nicht auf alle Informationen zurückgreifen, die diese Person zum Gegenstand des gesuchten Urteils hat, sondern nur auf eine begrenzte Anzahl. Und zwar werden so viele Informationen aus dem Gedächtnis, aus den Wissensstrukturen abgerufen, bis die Person dieses Urteil, was es gefällt hat, als hinlänglich begründet empfindet. Ab wann das Kriterium der hinlänglichen Begründung greift, hängt vom Kontext ab. Wenn Sie beispielsweise beurteilen wollen, ob Sie Ihre 100.000 hart erarbeiteten, angesparten Euros gut und sicher angelegt haben, werden das wohl viel mehr Informationen sein, als wenn Sie beurteilen müssten, ob die typografische Gestaltung meiner Präsentationsfolien hier gelungen oder nicht so gelungen ist. Das zweite Prinzip der sozialen Urteilsbildung ist das Verfügbarkeitsprinzip. Das beschreibt, dass in diese Auswahl von Informationen, auf deren Basis Sie dann Urteile fällen, zuallererst jene kommen, die besonders leicht verfügbar sind. Also die, die einem als erstes durch den Kopf schießen, als erstes in den Sinn kommen, wenn man über einen Sachverhalt X nachdenkt. Erst danach rufen wir die Informationen ab, an die wir schwieriger kommen, weil wir länger in unserem Gedächtnis danach kramen müssen. Da wir aber, dem Heuristikprinzip folgend, irgendwann aufhören, weitere Informationen abzurufen, haben letztlich leicht verfügbare Informationen eine größere Chance, Grundlage unserer Urteilsbildung zu sein, als schwerer verfügbare Informationen. Soweit, so gut, hoffe ich. Aber in diesem Modell fehlen noch die Medien, beziehungsweise eine Antwort auf die Frage, welche Rolle diese bei solchen Urteilsprozessen spielen. Um diese in das Modell integrieren zu können, müssen wir uns anschauen, wie es denn dazu kommt, dass manche Informationen besser und leichter abzurufen sind als andere. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Für uns sind vor allem zwei interessant. Da wäre zunächst die Häufigkeit, mit der Informationen aufgenommen und abgerufen werden. Und zum anderen der Aspekt, wie lange diese Informationsaufnahme zurückliegt. Bezeichnet wird das hier als Frequency und Recency der Informationsaufnahme. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, dass beispielsweise das Fernsehen von jedem Deutschen täglich im Schnitt knapp 4 Stunden genutzt wird, dann wird schnell deutlich, dass zumindest bestimmte Themenkomplexe, die immer wieder in den Medien, im Fernsehen in dem Beispiel auftauchen, auch bei den Zuschauern immer wieder, also häufig ankommen werden, diese Informationen aufgenommen werden. Und außerdem damit auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass diese Informationsaufnahme zu Thema X nicht allzu lange zurückliegt. Das heißt, Fernsehen hat vor allem bei den Themen einen stärkeren Einfluss auf die Verfügbarkeit von Informationen, die uns dort oft begegnen. Ein Beispiel dafür ist das Thema Gewalt und Verbrechen. Das begegnet uns tagtäglich im Fernsehprogramm, sei es in der Berichterstattung über Kriminalität oder die Darstellung von Kriminalität und Verbrechen in Krimis, Actionfilmen, Thrillern. In einer zeitlich kurzfristigen Perspektive greift dieses Argument aber auch, wenn ein Thema, nehmen wir beispielsweise das Thema Klimawandel, in einer Dokumentation oder in einem Spielfilm intensiv behandelt wird. Dann wird es während der Sendung immer wieder, also häufig, angesprochen und ist den Zuschauerinnen und Zuschauern noch eine Weile nach der Sendung präsenter, weil die Informationsaufnahme auch erst kürzlich zurückliegt. Kommen wir zum zweiten für uns wichtigen Faktor, der die Verfügbarkeit von Informationen ebenfalls beeinflusst. Das ist die Lebhaftigkeit oder Anschaulichkeit einer Information, im Englischen Vividness. Je weniger abstrakt Und je lebhafter Informationen dargestellt und vermittelt werden, desto leichter können wir sie abrufen. Das ist damit gemeint. Und auch hier haben Film und Fernsehen allein schon aufgrund ihres audiovisuellen Darstellungsformats einen Vorteil. Und diese Lebhaftigkeit in der Darstellung eines Themas wird noch größer, wenn sie in spannende, packende Geschichten verpackt wird. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass dies am besten mit narrativen Formaten funktioniert, etwa wie Spielfilme oder Serien, in denen dramatische oder spannende oder actionreiche und vor allem facettenreiche Geschichten rund um ein Thema erzählt werden. Ich fasse an dieser Stelle einmal die bisherigen Argumente zusammen. Im Alltag, wenn wir oft entweder nicht in der Lage oder nicht willens sind, uns über einen Sachverhalt intensiv Gedanken zu machen, bilden wir uns Urteile vor allem auf Basis der Informationen, die am leichtesten in unseren kognitiven Strukturen, in unserem Gehirngedächtnis abrufbar sind. Und Medien, vor allem, aber nicht ausschließlich Fernsehen, haben einen Einfluss darauf, welche Informationen dies sind. Und für diesen Aspekt der Lebhaftigkeit, Vividness hatte ich auch schon angesprochen, dass dies bei Narrativen, also in der Regel damit auch fiktionalen Medieninhalten, besonders gut funktioniert. In dieser Argumentation gibt es aber immer noch eine Lücke, die ich im Folgenden versuchen werde zu schließen. Und zwar ist es die Frage, wie es fiktionale Informationen schaffen, die Verfügbarkeit von Informationen über die Realität zu beeinflussen. Oder an dem Beispiel von eben, wie kann ein Katastrophenfilm über den Klimawandel, bei dem 99,9% der Zuschauer klar ist, dass es sich um eine erfundene Geschichte handelt, Einfluss darauf haben, wie leicht wir das, ich nenne es mal, realweltliche Problem oder Phänomen und damit auch das gesellschaftliche, politische Problemfeld Klimawandel in unserem Gedächtnis abrufen können. Um diese Lücke zu schließen, möchte ich einige Theorien und Befunde referieren, die sich damit auseinandersetzen, wie wir Geschichten, zum Beispiel auch die eines Spielfilms oder einer Folge einer Fernsehserie, verarbeiten, wie wir sie als Zuschauerinnen und Zuschauer verstehen, nachvollziehen und daraus dann auch ein unterhaltendes Erlebnis machen. Als erstes müssen wir uns an dieser Stelle bewusst machen, dass es auch in einer erdachten Geschichte nicht ganz ohne einen Realitätsbezug geht. So eine Geschichte ohne jeglichen Realitätsbezug würden wir im besten Fall langweilig finden, aber wahrscheinlich würden wir sie einfach nicht verstehen. Erst dadurch, dass Drehbuchautorinnen und Autoren bei der Entwicklung einer Geschichte auf das zurückgreifen, was die Zuschauer über die Welt wissen, oder was sie meinen, was die Zuschauer wissen, wird es überhaupt möglich, eine Geschichte zu erzählen, die a. nachvollziehbar ist und b. auch eine gewisse Relevanz besitzt bzw. Interesse bei den Zuschauern weckt. Denken Sie nur an den Katastrophenfilm über den Klimawandel. Dass dieser Film funktionieren kann, liegt unter anderem daran, dass die Zuschauer sehr schnell verstehen, worum es geht, weil Dinge angesprochen und gezeigt werden, die Bestandteil des Weltwissens der Zuschauer sind. Es geht um den Golfstrom, um die Eiszeit, um Überflutungen, um leicht verrückte Wissenschaftler, Vaterliebe und ignorante Politik. Alles Dinge, die wir auch in der echten Welt kennen, zu denen wir einen Bezug haben und in einigen Fällen hier, vor denen wir auch Angst haben. Und erst dadurch, dass wir Teile der erfundenen Geschichte in Beziehung mit unserer eigenen Realität setzen, erhält sie für uns Sinn, Bedeutung und auch Relevanz. Gestützt wird diese Argumentation auch von Überlegungen aus dem Kontext der Perceived Reality Forschung. Diese argumentiert, und dafür gibt es auch empirische Befunde, dass es in der Wahrnehmung der Rezipientinnen und Rezipienten keine Dichotomie zwischen Wahrnehmung von Fiktion und Realität gibt. Vielmehr stellen Fiktion und Realität die Enden eines Kontinuums dar, zwischen denen die tatsächliche Wahrnehmung in quasi beliebigen Abstufungen frei variieren kann. In der Wahrnehmung der Rezipienten ist also eine Geschichte, ein Film, eine Trickfilmserie, sowohl fiktional als auch realistisch, wobei entweder der Anteil von Fiktion oder der von Realität überwiegen kann. Interessant ist auch, dass hierbei festgestellt wurde, dass diese Wahrnehmung des Realitätsgrades oder Fiktionalitätsgrades weder von den Merkmalen des Medieninhaltes, von der Geschichte, vorbestimmt, determiniert ist, noch bei jedem Rezipienten gleich ausfällt. Vielmehr kommt es darauf an, was jeder einzelne Rezipient aus der Geschichte macht. Der dritte Punkt, den ich hier ansprechen möchte, betrifft einige Aspekte der Informationsverarbeitung fiktionaler Inhalte. Und zwar geht es um die, ich habe sie mal so genannt, These von einem gemeinsamen Speicher in unserem Gehirn oder Gedächtnis, der sowohl Informationen aus erdachten fiktionalen Quellen als auch wahren, realen Quellen enthält. In der Glaubwürdigkeitsforschung, die sich mit der Frage befasst, wie glaubwürdig eine Botschaft eine Information ist, unter anderem in Abhängigkeit Von der Quelle der Information finden wir Hinweise, dass die Information und die Quelle, aus der die Information stammt, und demnach auch, wie glaubwürdig sie ist, getrennt voneinander abgespeichert werden. Es wird, wenn man es mal bildlich versucht auszudrücken, quasi ein Etikett auf die einzelne Information geklebt, auf dem steht beispielsweise: Achtung, unglaubwürdig, das ist fiktional und frei erfunden. Aber dieses Etikett wird in unserem Gedächtnis in einer anderen Schublade abgelegt als die eigentliche Information. Daher kann es dazu kommen, dass entweder dieses Etikett irgendwann komplett aus unserem Gedächtnis verschwindet, wir es vergessen, Variante 1, oder wir nach einer Weile nicht mehr in der Lage sind, einer Information das richtige Etikett, die richtige Quelle zuzuordnen. Dieses Phänomen, nämlich die Quelle einer Information zu vergessen, ist in der Medienwirkungsforschung unter anderem unter dem Namen des Sleeper-Effekts bereits in anderen Zusammenhängen ganz gut untersucht und empirisch auch bestätigt. Wenn dieser Effekt eintreten sollte, dann kursiert letztlich in unserem Gedächtnis die fiktionale Information quasi gleichberechtigt neben all den anderen Informationen zum Thema und ist damit auch gleichberechtigte Grundlage für unsere Urteilsbildung, um die es uns ergeht. Damit komme ich hier zu meinem letzten Argument, warum auch Informationen aus fiktionalen Quellen zur Basis für Urteilsbildung über realweltliche Gegenstände werden können. Es handelt sich dabei um ein Phänomen, das wir bei Rezipientinnen und Rezipienten beobachten können. Wenn sie eine Geschichte lesen, hören oder sehen, und das ist die sogenannte Transportation. Gemeint ist damit, dass eine gute Geschichte dazu führt, dass man in sie hineingezogen wird, in sie hineintransportiert wird. Man fühlt sich in der Geschichte räumlich, zeitlich, emotional, sozial anwesend und blendet auch weitgehend die eigentliche Situation, also dass man gerade ein Buch liest oder auf dem Fernsehsofa sitzt und einen Film anschaut, diese blendet man weitgehend aus. Und durch dieses intensive Miterleben, mitten in der Geschichte, mitten zwischen ihren Protagonisten, rücken die Erfahrungen von ihrer Lebhaftigkeit und Eindrücklichkeit her, zumindest in die Nähe von Erfahrungen, die man selbst auch live erlebt hat. Und Dinge, die man mit eigenen und vermeintlich mit eigenen Augen gesehen hat, bei denen man sogar scheinbar selbst dabei gewesen ist, wird man außerdem eher nicht hinterfragen. Wir haben hier also noch zusätzlich einen Hinweis darauf, dass erfundene Geschichten, wenn sie uns in ihren Bann ziehen, wie in sie transportiert werden, auch viel unkritischer verarbeitet und abgespeichert werden und weniger hinterfragt werden als beispielsweise die Beiträge und Aussagen in einer Nachrichtensendung. Lassen Sie mich an dieser Stelle wieder zusammenfassen. Es sprechen einige Argumente dafür, dass Fiktion in aller Regel reichlich Bezüge zur Realität aufweisen muss, dass das Wissen um die Fiktionalität einer Information schnell mal verloren gehen kann und dass die Art und Weise, wie wir erfundene Geschichten wahrnehmen, zu einer sehr eindrücklichen und intensiven Erfahrung führen können, die mitunter in die Nähe realer Erlebnisse rücken und denen daher auch eher unkritisch, nicht hinterfragend begegnet wird. Ich komme damit noch einmal zu meinem Ausgangspunkt zurück. Ich hatte ja dafür plädiert, bei der Beschreibung, wie Massenmedien unsere Vorstellungen über politische Realität mitprägen, nicht nur die journalistischen, politischen Inhalte der Medien ins Visier zu nehmen, sondern auch fiktionale Medieninhalte. Ich gehe also davon aus, und das wäre jetzt das neue Modell, dass auf Seiten der Medieninhalte die Beschreibung und Darstellung sowohl unserer faktualen als auch fiktionalen Welten einen Einfluss auf unsere kognitiven Strukturen oder allgemeiner gesagt auf unser Wissen über die Welt haben. Und diese so entstandenen Wissensstrukturen haben über diesen Mechanismus der sozialen Urteilsbildung auch Konsequenzen für unsere Urteile, Meinungen, gegebenenfalls sogar Handlungen bezüglich der Realität. Ich denke, spätestens jetzt, wahrscheinlich schon viel früher, werden diejenigen unter Ihnen, die sich ein wenig in den kommunikationswissenschaftlichen Theorien auskennen, sagen, das ist ja gar nichts Neues. Das wissen wir ja alles schon aus der Forschung zur Kultivierungsthese. Und tatsächlich, diese Theorie formuliert genau diesen Zusammenhang, dass wir das, was wir tagtäglich immer wieder im Fernsehen sehen, beispielsweise Gewalt und Verbrechen oder die vielen Ärzte aus Arzt sehen, wird bei den Menschen, die sehr viel Fernsehen, sukzessive auch Bestandteil ihres Weltbildes. Beispielsweise werden diese Personen, diese Vielseher, die Vorstellung haben, dass es in der Realität sehr viel Verbrechen gibt, sehr viel Kriminalität oder dass jeder dritte Mensch von Beruf Arzt sei. Und tatsächlich knüpfe ich mit meiner Argumentation nahtlos an diese Theorie an. Das hat für mich zunächst einmal den Vorteil, dass viele empirische Belege vorliegen für diese grundsätzlichen Wirkungsmechanismus, den ich Ihnen eben dargelegt habe. Neu ist hingegen, dass es mir nicht um den Einfluss auf Vorstellungen über Kriminalität oder den Arztberuf geht, sondern ich gehe davon aus, dass dieses von den Medien mitgeprägte Weltwissen auch Einfluss auf politische Vorstellungen hat. Und das ist eine Perspektive, der sich unser Fach erst langsam anzunehmen beginnt. Und zu Beginn sagte ich ja schon, meiner Meinung nach liegt eine wichtige Quelle der gesellschaftlichen Legitimation und Relevanz unseres Faches in der Auseinandersetzung mit der Rolle der Massenmedien bei der gesellschaftlichen und politischen Meinungsbildung. Und wenn an dieser Meinungsbildung auch fiktionale Medieninhalte beteiligt sind, dann sollte uns die Erforschung dieses Beitrages ein dringendes Anliegen sein. Soweit zunächst zu meinem Plädoyer, sich intensiver mit der Rolle fiktionaler Medieninhalte bei der Herausbildung politischer Vorstellungen des Publikums auseinanderzusetzen.
Ihr seid auf D-Radio Wissen und zwar im Hörsaal und hier geht es heute darum, dass nicht nur journalistische Medieninhalte, wie Nachrichten zum Beispiel, unsere politische Meinung beeinflussen, sondern auch fiktionale, also Serien oder Filme. Der Bamberger Medienwissenschaftler Carsten Winsch ist jetzt im Vortrag zu hören. Er erzählt, wie er diese Frage untersucht und was er darüber herausgefunden hat. Eben hat er uns den theoretischen Hintergrund erklärt und im zweiten Teil gleich beschreibt er seine Experimente und seine Ergebnisse. Viel Spaß dabei.
Die Radio Wissen, Hörsaal.
Den Rest der Zeit möchte ich nutzen, um Ihnen Befunde aus 3 meiner Forschungsprojekte zu diesem Thema vorzustellen. Zum einen, um meine bisher vielleicht ein wenig abstrakte Argumentation etwas plastischer werden zu lassen. Und zum anderen werde ich Ihnen damit empirische Befunde präsentieren, die zeigen, dass ich mit meinen grundsätzlichen Überlegungen, nämlich dass Fiktion politische Vorstellungen beeinflussen kann, zumindest nicht ganz daneben liegen kann. Bei der ersten Studie handelt es sich um ein Feldexperiment. Und mit diesem Feldexperiment wollte ich prüfen, ob die Darstellung eines auch in der Realität vorkommenden politischen Themas bzw. Problems in der Trickfilmserie Die Simpsons, also in einem deutlich fiktionalen Kontext, Einfluss darauf hat, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer die deutsche Bundesregierung beurteilen. Ganz analog zu den Wirkungsmodellen, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, ging ich davon aus, dass die Darstellung eines Themas in den Simpsons, ich habe das anhand der Themen Umweltschutz und Bildungspolitik gemacht, dazu führt, dass diese Themenfelder bei meinen Untersuchungsteilnehmern anschließend kognitiv leichter verfügbar waren. Und wenn ich Sie dann bitte, die Leistung der Bundesregierung mithilfe einer Schulnote zu beurteilen, dann werden Sie bei dieser Urteilsbildung zuerst daran denken, wie die Bundesregierung ihren Job im Bereich Umweltschutz bzw. Bildungspolitik macht oder gemacht hat. Und diese Einschätzung wird damit letztlich relevanter für die Gesamtbeurteilung der Bundesregierung. Die Probanden werden also, und das ist dann meine Hypothese, ihr Urteil über die Bundesregierung verstärkt an den ihnen vorliegenden Informationen orientieren, wie die Bundesregierung Umweltpolitik bzw. Bildungspolitik betreibt, weil die leichter verfügbar sind, diese Informationen. Und andere hingegen werden bei der Urteilsbildung eine geringere Rolle spielen. Um genau das zu testen, habe ich einer Gruppe meiner Untersuchungsteilnehmer, eine Gruppe gebeten, sich über einen Zeitraum von 14 Tagen 3 Simpsons-Folgen anzusehen, in denen es um Umweltschutz und Umweltverschmutzung in Springfield geht. Das ist die Stadt, in der die Simpsons leben und wo die ganze Serie auch spielt, für diejenigen, die Simpsons nicht kennen sollten. Einer anderen Gruppe habe ich hingegen unter ansonsten identischen Konditionen 3 Folgen gegeben und sie gebeten, sie sich anzusehen, in denen es um Bildungs- und Schulpolitik ging. Und 2 Tage, nachdem Sie sich die letzte der 3 Folgen angesehen haben, habe ich Sie dann in einem Fragebogen unter anderem gebeten, die Leistung der aktuellen Bundesregierung mithilfe einer Schulnote zwischen 1 und 6 zu bewerten. Außerdem habe ich Sie gefragt, wie Sie die Leistung der Bundesregierung in verschiedenen Themenfeldern, unter anderem Umweltschutz und Bildungspolitik, beurteilen. Und mithilfe einer statistischen Analyse, einer multiplen Regressionsanalyse, habe ich anschließend berechnet, wie stark dieses Gesamturteil durch die Teilurteile in den Feldern Umweltschutz und Bildungspolitik beeinflusst wurde. Und diese Stärke des Einflusses ist dann für mich ein Hinweis darauf, wie stark die Teilnehmer bei ihrer Urteilsbildung auf Informationen zurückgegriffen haben zu den jeweils in den Folgen präsentierten Themen. Hier sehen Sie die Befunde. Zunächst für die Gruppe, die die Umweltthemen zu sehen bekam. Für eine bessere Anschaulichkeit der Ergebnisse der Regressionsanalyse habe ich die entsprechenden Kennwerte, die Betas da, in Prozente umgerechnet. Und zwar geben diese Prozente letztlich an, zu welchem Anteil sich das Gesamturteil, die Schulnote über die Bundesregierung, durch die beiden Teilurteile, Schulnoten, Teilgebiet Umwelt, Teilgebiet Bildung, erklären lässt. Und wir sehen hier bei der Umweltgruppe, die Umweltfolgen gesehen hat, zu 54% geht in diese Gruppe das Urteil über die Bundesregierung, dieses Gesamturteil, auf ihre Beurteilung der Umweltpolitik zurück, aber nur zu, zumindest gerundet, 0% auf die Beurteilung der Bildungspolitik. Da ließ sich kein Zusammenhang, kein Einfluss feststellen. Im Vergleich dazu nun die Gruppe, die die Bildungsthemen zu sehen bekam. Hier beruht das Gesamturteil zu 19% auf dem Teilurteil zur Bildungspolitik, also das, was Sie gesehen hatten vorher, und nur zu 2% auf dem über Umweltpolitik. Die Befunde sprechen also ganz besonders im Vergleich zwischen diesen beiden Gruppen dafür, dass die fiktionalen Themen Umweltschutz und Bildungspolitik in diesen Simpsons-Folgen die Maßstäbe verändert haben, mit der die Untersuchungsteilnehmer die Bundesregierung beurteilen. Bei der zweiten Studie, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, ein Ergebnis, das ich Ihnen vorstellen möchte, handelt es sich ebenfalls um ein Feldexperiment. Diesmal ging es aber um die Frage, ob die negative Darstellung von Politikern in einem fiktionalen Kontext dazu führt, dass man auch den Berufsstand der Politiker in der Realität negativer beurteilt. Auch hier steht die Annahme dahinter, dass durch die fiktionale Darstellung von korrupten, unfähigen und ausschließlich am Eigenwohl orientierten Politikern bestimmte Informationen beim Publikum leichter verfügbar machen. Nämlich das Wissen über genau diesen Politikertyp, korrupt, eigensüchtig und inkompetent. Wenn solche Informationen bei den Rezipientinnen und Rezipienten leichter abrufbar sind und sie sich dann ein Urteil über Politiker in der Realität bilden sollen, dann werden sie dieses Urteil verstärkt auf Basis dieser negativen Information über Politiker bilden. Das Urteil über Politiker wird im Endeffekt also schlechter ausfallen. Um diesen Zusammenhang zu prüfen, haben wir die eine Hälfte unserer Untersuchungsteilnehmer gebeten, sich innerhalb von 6 Wochen insgesamt 4 Spielfilme anzusehen. Und in diesen Filmen ging es in unterschiedlichen Kontexten um den amerikanischen Präsidenten oder weitere US-Politiker, die alle negativ dargestellt wurden. Dabei handelt es sich um den Film Mars Attacks, das ist eine Science-Fiction-Parodie, Rufmord jenseits der Moral, ein Polit-Thriller, Wake the Dog, vielleicht etwas bekannter, eine Politik- und durchaus auch Mediensatire, und Die Klapperschlange, ein Klassiker, ein Science-Fiction-Film aus den 80ern. Die andere Hälfte unserer Untersuchungsteilnehmer haben hingegen keine Filme von uns bekommen. Nach 6 Wochen schließlich wurde in beiden Gruppen die Einstellung zu Politikern in einer schriftlichen Befragung erfasst. Und zum einen, ich zeige Ihnen so einen Ausschnitt aus dem Fragebogen, damit es besser nachvollziehbar wird, zum einen haben wir die Probanden gebeten, anzugeben, welches gesellschaftliche Ansehen verschiedene Berufsgruppen in ihren Augen haben. Und dazu mussten die Befragten insgesamt 11 Berufsgruppen, unter anderem auch Politiker, in die entsprechende Reihenfolge bringen. Zum anderen haben wir die Teilnehmer gebeten, Politiker in Bezug auf verschiedene Eigenschaften mit Hilfe von sogenannten semantischen Differentialen zu beurteilen, wobei sie sich immer zwischen der positiven und der negativen Ausprägung der Eigenschaft entscheiden konnten. Schauen wir uns die Ergebnisse an. Zunächst die Einordnung von Politikern oder vom Berufsstand des Politikers in einer Reihe mit 10 anderen Berufsgruppen. In der Gruppe, das ist blau dargestellt, die Spielfilme nicht zu sehen bekam, rangiert das Ansehen der Politiker relativ genau im Mittelfeld im Durchschnitt, Platz 5,5. In der Experimentalgruppe, hier rot dargestellt hingegen, die also die Filme gesehen hatte, landeten die Politiker geschlagene 2,5 Plätze weiter hinten auf dem 8. Platz. Also sie sind abgesackt sozusagen in der Rangliste des Ansehens. Diese Differenz zwischen den beiden Gruppen ist auch deutlich signifikant, statistisch signifikant. Also scheint das Anschauen der 4 Filme das Ansehen der Politiker deutlich verschlechtert zu haben. Das gleiche Bild ergibt sich, wenn wir uns die Ergebnisse auf die andere Frage nach den Eigenschaften der Politiker ansehen. Um das besser auswerten oder darstellen zu können, habe ich einen Durchschnittswert aus all diesen Bewertungen, die ich Ihnen vorhin kurz gezeigt hatte, berechnet. Und zwar so, dass ein Durchschnittswert von 1 bedeuten würde, dass alle positiven Eigenschaften voll und ganz auf Politiker zutreffen. Und 5 bedeutet, dass alle negativen Eigenschaften voll und ganz auf Politiker zutreffen. Und das Ergebnis ist nun, was Sie hier sehen, dass Personen, die 4 Filme sahen, mit diesen negativen Politikern, mit der Darstellung negativer Politiker, Politiker im realen Kontext, im Schnitt mit 4,6 bewerteten, also quasi das Ende der Skala in den negativen Bereich hinein, und damit auch signifikant schlechter bewerteten als die Kontrollgruppe, die keine Filme zu sehen bekam, und die haben im Schnitt immerhin noch eine 3,2 vergeben. Auch diese Befunde passen also zu meiner Annahme, dass das wiederholte Ansehen von fiktionalen Spielfilmen dazu führt, dass der dort oft vorkommende Politikertyp, der korrupt und inkompetent ist, bei den Untersuchungsteilnehmern in deren kognitiven Strukturen präsenter und leichter abrufbar ist und daher stärker auch als Folie für die Bewertung realer Politiker herhalten muss. Mit der letzten Studie, die ich Ihnen heute präsentieren möchte, möchte ich noch einmal eine etwas andere Perspektive auf die Folgen fiktionaler Medieninhalte für politische Vorstellungen in einer Gesellschaft präsentieren. Und damit letztlich auch einen kleinen Ausblick geben, inwiefern Fiktion auch jenseits dieser kognitiven Perspektive, die ich Ihnen bisher hier präsentiert, vorgestellt, begründet habe, eine Rolle bei der gesellschaftlichen und politischen Meinungsbildung spielen könnten. In dem konkreten Fall, Sie sehen es schon, geht es um den Katastrophenfilm The Day After Tomorrow von Roland Emmerich aus dem Jahr 2004, der in einer Hollywood-typischen Manier das Thema Klimawandel anspricht. Ich denke, da können wir uns alle was drunter vorstellen, auch diejenigen, die den Film vielleicht nicht gesehen haben. Zunächst einmal, zu diesem Film gibt es zahlreiche, mir selbst sind fast 10 bekannt, sicher gibt es noch mehr, Studien, die alle recht eindeutig einen Einfluss dieses Films, des Ansehens dieses Kinofilms, auf die Kinozuschauer belegen konnten. Auf Wissen und Einstellung zum Thema Klimawandel und sogar auf das eigene klimarelevante Verhalten oder zumindest Verhaltensabsicht. Also man wollte zum Ökostromanbieter wechseln, beispielsweise. Ich habe mich diesmal aber nicht für die Wirkung des Films auf die Zuschauer interessiert, sondern einen ganz anderen Effekt untersucht. Darauf gebracht haben mich Studierende aus einem Seminar schon vor einigen Jahren. Die meinten nämlich, sie hätten den Eindruck gehabt, dass nachdem der Film in die Kinos kam, die Medien plötzlich viel mehr über das Thema Klimawandel berichtet hätten. Wenn das stimmen würde, diese Vermutung der Studierenden, dann hätte das für meine Überlegungen zur Rolle der Massenmedien und hier speziell der fiktionalen, um die es mir geht, Medienangebote einige Konsequenzen. Das würde nämlich bedeuten, dass auch öffentliche, medienöffentliche Diskurse und Thematisierungen, zum Beispiel im Kinofilm, politisch und gesellschaftlich relevanter Sachverhalte, hier das Thema Klimawandel, durch Fiktion angestoßen werden könnten. Was dann wiederum, und das wissen wir aufgrund unseres großen Fundus an Theorien über die Wirkung faktualer, journalistischer Medieninhalte, auch Konsequenzen für das Publikum hätte, für die Gesellschaft bis hin zu den politischen Akteuren. Andererseits widerspräche das, zumindest auf den ersten Blick, weitgehend unseren Vorstellungen darüber, wie Journalisten arbeiten, wie sie Themen und Ereignisse für ihre Berichterstattung aufgreifen, denn diese orientieren sich an der Nachrichtenlage, an realen Ereignissen und an ihren Einschätzungen, wie relevant die Meldungen sind, die sie über den Ticker in die Redaktion geliefert bekommen. Und sie werden das, was in dem Film, in dem Katastrophenfilm, über eine erdachte Klimakatastrophe gezeigt wird, kaum für ein reales Ereignis gehalten haben. Wenn sich der subjektive Eindruck meiner Studierenden aus diesem Seminar also bestätigen sollte, dann wäre das für mein Themenfeld ein sehr wichtiger Befund. Und andererseits würde es unsere Theorien über journalistisches Verhalten zumindest irritieren, herausfordern. Das waren für mich ausreichend Gründe, mich diesem Phänomen auch empirisch auseinanderzusetzen. Und zwar habe ich, um das zu prüfen, diese Annahme oder Beobachtung der Studierenden, die Berichterstattung zum Thema Klimawandel zwischen Mai 2001 und Mai 2007 untersucht und dabei alle Artikel und Beiträge der Medien Spiegel, FAZ, Frankfurter Rundschau, Welt Online, die Nett-Zeitung, die es damals noch gab, und Tagesschau.de erfasst, bei denen es um das Thema Klimawandel ging. Diese insgesamt fast 9000 Artikel, die ich da gefunden habe, sehen Sie hier auf einem Zeitstrahl eingesortiert für den gesamten Zeitraum angeordnet. Und je höher diese blaue Linie ist, desto mehr Artikel sind in der jeweiligen Woche erschienen. Man sieht, das ist das Einzige, was man momentan erstmal sieht, es gibt langsam einen Trend nach oben am Ende und, worauf, was mir jetzt wichtig ist, es gibt immer mal Ausschläge. Also Zeiträume, in denen mehr Beiträge veröffentlicht wurden und welche, wo weniger veröffentlicht wurde. Als nächstes habe ich daher recherchiert, woran diese Ausschläge, dass plötzlich mal ein bisschen mehr berichtet wurde, liegen könnten. Also was gab es für Ereignisse, politische, klimatische, sonstige, über die die Medien berichten mussten. Und das habe ich dann ebenfalls auf diesen Zeitstrahl eingeordnet. Dadurch konnte ich alle Ausschläge, die man hier findet, innerhalb dieses 6-Jahres-Zeitraums einem auslösenden Ereignis zugeordnet werden. Es liegen also für alle Ausschläge eine plausible Erklärung vor, warum die Medien in diesem Zeitraum mehr über das Thema Klimawandel berichteten. Also beispielsweise war das im Sommer 2002 das Elbe-Hochwasser, das erste Elbe-Hochwasser, muss man zwischenzeitlich sagen. Anfang 2005 trat das Kyoto-Protokoll in Kraft. Es gibt aber in diesem Verlauf einen einzigen signifikanten Ausschlag, für den wir in diesem Zusammenhang keine Erklärung gefunden haben. Und zwar im Juni 2004. Und genau zu diesem Zeitpunkt, Ende Mai 2004, kam The Day After Tomorrow in die Kinos. In diesem Maßstab und aufgrund des geringen Ausgangsniveaus in diesem Zeitraum sieht das nur sehr unscheinbar aus. Daher habe ich das mal in einem sozusagen zeitlichen Ausschnitt herangezoomt und jetzt auch die Veränderungen, die im Berichterstattungsumfang eingetreten sind, abgetragen. Das sehen Sie hier. Ich habe hier jetzt nur noch das Jahr vor und nach dem Start des Kinofilms abgetragen. Den Rest kennen Sie auch schon. Die blaue Linie, die Sie hier sehen, stellt genau das Gleiche dar wie eben. Die Anzahl der veröffentlichten Beiträge. Ergänzt habe ich noch die rote Linie. Diese stellt die Veränderung, die Zunahme der Berichterstattung dar. Wie viel mal mehr oder weniger wird zu einem Zeitpunkt im Vergleich zum vorhergehenden 3-Wochen-Zeitraum berichtet? Und hier sieht man noch deutlicher, was zum Kinostart von The Day After Tomorrow passiert ist. Die untersuchten Medien haben 5-mal so viele Beiträge zum Thema Klimawandel veröffentlicht wie in den Wochen zuvor. Und was wir hier sehen, kann man auch statistisch mithilfe einer ARIMA-Zeitreihenanalyse prüfen. Und auch dabei hat sich gezeigt, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Ereignis des Kinostarts und der erhöhten Berichterstattung zum Thema Klimawandel gibt. Der Film scheint also tatsächlich ein Auslöser gewesen zu sein. Die Befunde gehen aber noch etwas weiter. Es lässt sich ebenfalls statistisch zeigen, dass ab dem Zeitpunkt des Kinostarts die Berichterstattung kontinuierlich zunimmt. Und tatsächlich erst ab dem Zeitpunkt, nicht vorher beginnt dieser Trendwechsel, nicht danach, sondern zu diesem Zeitpunkt des Kinostarts. Und zwar der Trendwechsel hin zu einer stetigen Zunahme der Berichterstattung. Sie können das visuell in dieser Kurve auch zumindest ein wenig nachvollziehen. Die Kurve des Berichterstattungsumfangs, also diese blaue Kurve, ist über Zeit hinweg immer wieder kontinuierlichen Schwankungen unterworfen. Ich glaube, das kann man hier auch noch ansatzweise erkennen. Aber bis zum Juni 2004, also die Mitte, kehrt die Berichterstattung, nachdem sie mal etwas mehr geworden ist, immer wieder auf ihr Ausgangsniveau zurück. Erst ab Juni 2004, das kann man hier glaube ich auch schon sehen, passiert das nicht mehr. Sie hat zwar immer noch große Schwankungen, aber sie nimmt kontinuierlich zu und kehrt nicht aufs Ausgangsniveau zurück. Wir können hier also festhalten, basierend auf diesen Ergebnissen, dass der Kinostart von The Day After Tomorrow zu einer offenbar kurzfristigen, circa 4 Wochen lässt sich da festhalten, erhöhten Berichterstattung zum Thema Klimawandel führte und zu einem Trendwechsel in der Klimaberichterstattung der Massenmedien. Ab diesem Zeitpunkt nahm diese kontinuierlich zu. Meine Studenten hatten also mit ihrem Eindruck tatsächlich recht. Wie schon gesagt, es ist nicht so einfach, diesen Befund mithilfe unserer Theorien über journalistische Arbeitsweisen zu erklären, auch nicht mit unserem Alltagsverständnis. Aber ein paar Erklärungsmöglichkeiten möchte ich Ihnen dennoch in einer kurzen Form präsentieren. Erklärungsmöglichkeiten, die ich übrigens gerade gemeinsam mit Studierenden in einem Masterseminar, einige Studierende daraus sind heute hier, in einem Online-Experiment untersuche. Eine Erklärung wäre, dass auch Journalisten ja nur Menschen sind, demnach auch potenzielle Kinobesucher. Und vielleicht hat bei einigen von Ihnen der Film auch etwas in ihrer Beurteilung des Themas Klimawandels verändert, sodass sie dann auch vermehrt darüber berichten. Eine weitere Erklärung greift darauf zurück, dass wir wissen, dass Journalisten sich in der Auswahl ihrer Themen auch an den Interessen ihres Publikums orientieren. Vielleicht sind sie ja in dem Fall davon ausgegangen, dass sich, nachdem der Film von fast 4 Millionen Deutschen in Kinos gesehen wurde, allein in der ersten Woche 1,7 Millionen, dass das Publikum sich mehr für das Thema interessiert und haben daher versucht, genau dieses Interesse zu bedienen und mehr über Klimawandel berichtet. Eine dritte Erklärungsvariante wäre, dass es der Film geschafft hat, dieses eher abstrakte Thema Klimawandel anhand ganz konkreter, im Film durchaus völlig überzeichneter, Phänomene erfahrbar und anschaulich zu machen und es sich daher im Anschluss an den Film, nachdem ihn so viele gesehen haben, auch in den Medien einfach besser darstellen ließ, besser verkaufen ließ. Welche der Erklärungen zutrifft, wird unter anderem die weitere Forschung zeigen müssen. Ich nehme aber aus diesen Befunden mit, dass politische Meinungsbildung durch fiktionale Medieninhalte nicht nur über die einzelnen Zuschauerinnen und Zuschauer läuft, sondern es auch Wechselwirkungen zwischen der fiktionalen Thematisierung eines gesellschaftlichen Problems und der Thematisierung in der öffentlichen und veröffentlichten Meinung gibt. Lassen Sie mich damit zu einigen Schlussbemerkungen und einen Ausblick kommen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen heute anhand meiner theoretischen Überlegungen und der empirischen Befunde überzeugend darlegen, warum ich für eine stärkere kommunikationswissenschaftliche Auseinandersetzung mit den politischen Folgen fiktionaler Medienangebote plädiere und warum ich mich so intensiv damit auseinandergesetzt habe und auch in Zukunft auseinandersetzen werde. Nichtsdestotrotz oder gerade, es gibt in diesem Zusammenhang noch viele offene Fragen, die wissenschaftlich zu beantworten sind. Die interessantesten aus meiner Sicht möchte ich Ihnen noch kurz vorstellen. Beispielsweise gilt es auch noch empirisch zu prüfen, dass das, was ich über diese kognitiven Prozesse, über die Rolle der Verfügbarkeitsheuristiken gesagt habe, tatsächlich auch genau in diesem Kontext, nämlich bei der Herausbildung politischer Urteile auf Basis fiktionaler Informationen, dass sie diese Rolle tatsächlich spielen. Weiterhin, in meinen Studien konnte ich zwar die vermutete Wirkung empirisch nachweisen, zu klären gilt es aber noch, unter welchen Bedingungen dieser Effekt stärker, unter welchen Bedingungen er schwächer auftritt. Also beispielsweise, wie deutlich muss in einer erdachten Geschichte der Bezug auf ein realweltliches, ein politisches Problem angesprochen werden? Also wie konkret muss der Bezug sein? Oder bei welchen politischen Urteilen und in welchen Situationen, Urteilssituationen, greifen Menschen auch auf diese fiktionalen Informationen zurück? Auch stellt sich weiterhin die Frage, in welchem Gesamtumfang dieser Effekt in unserer Gesellschaft auftritt. Und zwar unter Berücksichtigung des fiktionalen Angebots der Medien, das tagtäglich über unsere Bildschirme flimmert, und unter Berücksichtigung des tatsächlichen Umfangs und auch der Art der Nutzung solcher Inhalte im Alltag der Menschen. Denn für meine Studien habe ich ja nur Filme verwendet, bei denen ich schon eine stärkere Wirkung vermutet hatte. Und eine letzte interessante Frage, die sich für mich in einem noch größeren Rahmen ergibt, ist vielleicht auch die herausforderndste Frage, wenn ich schon von meinem geistigen Auge ein Forschungsprogramm zur Beantwortung der Frage habe, welche Rolle spielen denn eigentlich Kunst und Kultur, zumindest die geschichtenerzählende, geschichtenproduzierende Kunst und Kultur, für politischen und sozialen Wandel in unserer Gesellschaft? Mit dieser letztlich großen Frage an die zukünftige Forschung bin ich am Ende angelangt und danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.
Carsten Winsch war das, Medienwirkungsforscher von der Universität Bamberg. In der Antrittsvorlesung für seine Kommunikationswissenschaftsprofessur hat er am 3. Juli 2014 seine Forschung vorgestellt zur Wirkung von fiktionalen Medieninhalten auf politische und auch journalistische Meinungsbildung. Den Vortrag und auch die Reportage aus seinem Medienwirkungslabor, die gibt's zum Nachhören wie immer bei uns auf der Homepage und als Podcast. Ja, und morgen, da geht es dann hier im Hörsaal nicht um Unterhaltung, sondern genau um das Gegenteil, um Langeweile. Langeweile und Unterforderung im Job kann nämlich krank machen, so heißt es. Bore-out nennt sich dieses Phänomen. Und wie verbreitet das tatsächlich ist und welche Folgen es für die Betroffenen hat, das untersucht die Wirtschaftswissenschaftlerin Ruth Stock-Homburg. Das gibt's also morgen bei uns. Ich sag Tschüss für heute und bis dann.
Die Radio Wissen. Hörsaal.